Kommen wir jetzt direkt zu unserer Morgenandacht, zur Betrachtung des Wortes, indem wir fortsetzen von gestern Abend, ganz kurz Bezug nehmend auf das uns vorgelesene Wort aus 1. Timotheus, Kapitel 1, von Vers 12. Hier steht, hier sagt Paulus, dankbar bin ich dem, der mich stark gemacht hat, unserem Herrn Jesus Christus, dafür, dass er mich für treu erachtet hat, als er mich in seinen Dienst einsetzte. Dazu möchte ich einen Vers lesen aus Galater, dem 1. Kapitel. Galater, Kapitel 1, Vers 10. Suche ich jetzt nun den Beifall von Menschen zu gewinnen oder die Zustimmung Gottes? Oder gehe ich etwa darauf aus, Menschen zu gefallen? Nein, wenn ich mich noch um das Wohlgefallen der Menschen bemühte, so wäre ich kein Knecht Christi. Man kann nur eins, entweder Gott oder den Menschen gefallen. Beides zugleich wird nicht möglich sein. Wenn es um die tiefen Geheimnisse des Wortes Gottes geht, dann war es Paulus, dem es geoffenbart wurde, was Gott mit und durch die Gemeinde geplant und zur Ausführung bringt. Dazu lese ich aus Epheser, dem 3. Kapitel, Vers 2 und 3. Epheser, Kapitel 3, Vers 2 und 3. Ihr habt ja doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir für euch verliehen worden ist, dass mir nämlich durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden ist, wie ich davon schon vorhin in Kürze geschrieben habe. Vielleicht noch Vers 4. Daran könnt ihr, wenn ihr es liest, meine Vertrautheit mit dem Geheimnis Christi erkennen. Und dann führt er aus, dass dieses Geheimnis früher verborgen geblieben ist, jetzt aber seinen heiligen Aposteln und Propheten geoffenbart wurde. Immer wieder wird mir die Frage gestellt, mit Bezug auf Bruder Brenhim, seine Berufung und seinen Dienst. Ihr wisst ganz genau, an dieser Stätte predigen wir nicht Paulus und nicht Petrus, nicht Mose und nicht Elia. An dieser Stätte predigen wir Jesus Christus, den Gekreuzigten. Wir predigen den ganzen Ratschluss Gottes, aber wir verschweigen den Leuten nicht, dass Gott zu allen Zeiten Menschen gerufen und gesandt hat. Und wenn es darum geht, dann bezeuge ich mit großer Freudigkeit vor dem lebendigen Gott, dass seit den Tagen der Apostel kein Mann wie William Branham über diese Erde gegangen ist, mit einer direkten göttlichen Berufung und Sendung und Bestätigung, wie sie seinesgleichen nicht hat. Was aber war sein Auftrag? Sein Auftrag war nicht, uns zu Fanatikern zu machen, die dann aus ihm wieder etwas machen, sondern sein Auftrag bestand darin, uns zum Worte zurückzubringen, die verloren gegangene göttliche Offenbarung in Christo auf den Leuchter zu stellen, um den ganzen Heilsratschluss Gottes zu verkündigen. So können wir auf ihn anwenden, was Paulus auf sich angewandt hat, da es Gott gefiel und er gerade diesen einfachen Mann genommen hat und für treu erachtet, in seinen Dienst zu setzen. Umso dankbarer sind wir Gott dafür, dass er diesen schmalen und steilen Weg gegangen ist. Er suchte nicht Menschen zu gefallen, denn dann hätte er die Fahne nach dem Winde gesetzt. Er suchte Gott zu gefallen und das Wort durch Offenbarung zu verkündigen und allen denen zugänglich zu machen, die bereit wären zu hören. Doch ich glaube seinen Zeugnissen, ich glaube der göttlichen Bestätigung und ich glaube ganz besonders all die übernatürlichen Dinge, die Gott getan hat. Und gerade dadurch haben wir einen direkten, unfehlbaren Beweis, dass er ein Mann von Gott gesandt war. Dass wir an dieser Stätte keine Ausstellung von verschiedenen Bildern haben, versteht sich von selber. Wir möchten nicht, dass der Geist der Abgötterei hier Einzug hält, sondern der Heilige Geist, der Geist Gottes, der in alle Wahrheit hineinführt. Wer es aber wissen möchte, der kann ja später beim Herausgehen einen Blick nach oben tun, denn rechts neben der Uhr haben wir ein Bild, das ja aufgenommen wurde von ungläubigen Leuten, speziell das eine von Dr. James McDonald von der Warte in Tucson, als der Herr am 28. Februar 1963 in einer Wolke, in der 7 Engel gehüllt waren, herabkam und dort zu Bruder Brenham sprach, dass er zurückgehen soll nach Jeffersonville, weil die Zeit, die 7 Siegel zu öffnen, gekommen sei. Und ich habe es schon manchmal gesagt, es gibt so viele Menschen, auch große Prediger und Evangelisten, die sich große Dinge rühmen. Aber an dem, was Gott gemäß seinem Heilsratschluss in unserer Generation getan hat und noch weiterhin tut, gehen sie mit Pauken und Trompeten vorbei. Und damit legen sie Zeugnis ab, dass sie noch nicht ein geöffnetes Ohr haben, um zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Die meisten wissen noch gar nicht einmal den Unterschied zwischen der Bezeichnung in den Evangelien und dann später in den Briefen, wenn einerseits von unserem Herrn als dem Menschensohn die Rede ist und andererseits von ihm als dem Sohn Gottes. Als Menschensohn war er Prophet, denn so steht es in 5. Mose 18 geschrieben: Einen Propheten wie mich wird Gott euch aus euren Brüdern erwecken. Ihn sollt ihr hören. Jede Seele, die auf diesen Propheten nicht hört, wird ausgerottet werden. Es gab Propheten, und wer nicht auf sie hörte, wird es im Gericht zu verantworten haben. Wer aber auf Christus, diesen Gottpropheten, diese Summe des Ganzen, das fleischgewordene Wort, nicht hört, hat keine Chance. Der Glaube an Jesus Christus ist nicht nur als Theorie, sondern er muss in der Praxis da sein. Man muss ihn in diesem prophetischen Zeitalter wieder mitten unter den 7 goldenen Leuchtern wandeln sehen und die 7 Sterne in seiner rechten Hand erkennen und wissen, dass er immer Menschen brauchte, durch die er reden und wirken konnte. Wenn zur Zeit, als die Offenbarung geschrieben wurde, Menschen, die an Paulus und an andere dachten, gefragt worden wäre, nun sag mal, was hat der Johannes da berichtet? Der sah ein Lamm mit 7 Hörnern. Er sah dies, lest mal all die Bilder, die ihm da gezeigt wurden, dem Verstande nach völlig unbegreiflich. Aber ihr wisst ja, dass Gott gewisse Dinge offenbart durch Symbole und Sinnbilder. Dann ist da die Rede von 7 Geistern Gottes, von den 7 Lampen vor dem Throne und so weiter. Wir alle aber wissen, dass es nur einen Geist Gottes gibt, und das ist der Heilige Geist. Wir alle wissen, dass es nur eine Gemeinde gibt, und das ist die Gemeinde der Erstgeborenen. Aber da waren 7 goldene Leuchter zu sehen. Der gleiche Leuchter in den 7 Zeitabschnitten der neutestamentlichen Gemeinde. Derselbe Heilige Geist ebenfalls in den 7 Zeitabschnitten, durch welche die neutestamentliche Gemeinde hindurchgeht. Aber darauf können wir jetzt nicht näher eingehen. Es geht aber darum, dass wir in diesen Tagen wirklich in den ganzen Heilsratschluss unseres Gottes eingeführt werden. Wir können nicht nur evangelisieren, das tun wir gern, das tun wir am liebsten, aber es gibt auch einen prophetischen Teil im Worte Gottes. Und darum geht es auch heute, dass dieser prophetische Teil dem Volke Gottes nahe gebracht wird. Aber eins wollte ich in Verbindung mit diesen Vergleichen sagen. Wenn heute große Evangelisten sich mit William Branham vergleichen, dann merken sie einen solch himmelweiten Unterschied. Und dann vermögen sie es nicht einzuordnen. Und weil sie sich als richtig betrachten, muss ja das, was so himmelweit von ihnen entfernt ist, notgedrungen als nicht richtig abgestempelt werden. Aber Gott hat seinen Plan und die Art seines Wirkens noch nicht geändert. Er nimmt, wen er will, und zwar solche, die dann treu sind in dem Dienst, der ihnen aufgetragen wurde, und die tatsächlich das sagen, was Gott gesagt hat. Ich möchte euch einige Passagen aus der Predigt Bruder Branhams vorlesen, Serie 1, Nummer 11. Hier heißt es auf Seite 14, O, diese große Offenbarung! Er wollte das Verwandtschaftsverhältnis wiederherstellen. Er musste zulassen, dass Menschen verloren gingen. Versteht ihr das? Er musste sie sündigen lassen, um ihnen die Freiheit zu gewähren. Dieser Punkt, ich bleibe hier einen Augenblick stehen, ist ja von den meisten gar nicht beachtet worden. Hätte Gott den Menschen nicht mit einem freien Willen geschaffen und ihn entscheiden lassen, dann hätte man auf einen Knopf irgendwo drücken können und der Computer hätte seine Arbeit getan. Gott wollte keinen, der wie ein Computer ferngesteuert wird. Gott wollte Menschen, die sich freiwillig für ihn entscheiden, die mit Freuden tun, was er sagt, die nicht nur lieben, weil er es haben möchte, die ihn lieben, weil sie ihn lieben möchten. Das ist das ganze Geheimnis. Hätte Gott den Menschen mit diesem freien Willen nicht geschaffen, seine eigene Entscheidung zu treffen, dann wäre er tatsächlich ein Automat gewesen und das geht absolut nicht. Wir wollen es so, wie Gott es will. Lieber die freie Entscheidung und jetzt kommt die erste Entscheidung, die die ersten Menschen getroffen haben, ging ja an Gott vorbei. Sie war zu ihrem eigenen Schaden. Die zweite Entscheidung, die Gott für die Menschheit getroffen hat, trifft den Kern der Sache. Und das ist die Entscheidung für uns, mit Gott versöhnt, mit ihm vereint worden zu sein. Lieber eine Entscheidung zweimal treffen, einmal verkehrt und einmal richtig, als nie die Möglichkeit zu haben, je eine Entscheidung treffen zu können. Also lese ich weiter. Er konnte sie nicht sündigen lassen und dann Gott bleiben und sie dann für etwas bestrafen, das er sie tun ließ. Doch als er die Menschen in Beziehung zu sich selber stellte, ließ er sie nach ihrer freien moralischen Entscheidung handeln. In dieselbe Stellung hat er euch heute gebracht. Merkt ihr, worum es geht? Heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Heute kann jeder unter dem Schall des Wortes seine Entscheidung für Gott treffen. Wohl dem, der es tut. Dann geht's hier immer noch weiter. Ich lese auf Seite 15. Nun gebt noch einmal Acht. Was ist der dreifache Ratschluss Gottes? Sich in Jesus Christus zu offenbaren, durch Christus Jesus in den Leib zu kommen und darin den Vorrang zu haben, um Eden wiederherzustellen und das zurückzubringen, was verloren gegangen ist. Dieses war das Einzige, das nicht in Ordnung war. All die übrigen seiner Dinge waren in Ordnung. Gestattet, dass ich kurz weiterlese. Doch er musste den Menschen die freie moralische Entscheidung zum Fall lassen. Habt ihr das gehört? Er musste den Menschen die freie moralische Entscheidung zum Fall lassen. Ich möchte nicht leise oder laut hören oder gedacht wissen, dass einer von uns auf den Gedanken käme, ich hätte die Sache besser gemacht. Jeder Adam und jede Eva, die in diese Welt hineingeboren wurden, hätten die gleichen Entscheidungen getroffen wie der erste Adam und die erste Eva. Es gibt da keinen Unterschied. Jeder Mensch ist darin absolut gleich. Jetzt steht weiter, damit er ein Erlöser sein und sich entfalten konnte und entfalten konnte, was in ihm ist, seine Eigenschaft als Erlöser. Etwas musste verloren gehen und eben durch die Tatsache, dass der Mensch fiel und verloren ging, wurde er sein Retter und nahm sein eigenes Gesetz auf sich. Und das konnte er nicht tun, als der große Jehova, der allen Raum und alle Zeit erfüllte, so konnte er es nicht tun. Er musste Mensch werden. Er wurde verwandt mit den Menschen, die verloren waren, und wurde Mensch. Gott wurde Fleisch. Halleluja. Amen. Sagt ihr Bruder Brennen, und wir bestätigen es gern. Ihr mögt denken, ich sei ein wenig erregt, doch das bin ich nicht. Weiter. Gott wurde wie ich, um meine Sünde auf sich nehmen zu können, dass er mich machte, wie er ist. Amen. Zurück zu seinem gewaltigen Ratschluss über die Söhne und Töchter Gottes. Denn er ist ein ewiger Vater. Haben wir das begriffen? Ich möchte nicht weiter lesen, die Predigten haben wir ja alle. Andererseits haben wir ja auch die Heilige Schrift. Aber ich möchte noch ergänzend zu gestern Abend noch einige herrliche Bibelstellen lesen, die das Thema noch näher beleuchten. Wir beginnen mit Philipper Kapitel 2 von Vers 13 bis 15. Philipper Kapitel 2 von 13 bis 15. Denn Gott ist es, der beides, das Wollen und das Vollbringen in euch wirkt, damit ihr ihm wohlgefällt. Wir lasen ja gestern einige Stellen, um Gott wohl zu gefallen, ihm geweiht, ihm geheiligt, abgesondert zu sein, als sein Eigentum ihm anzugehören. Damit wir Gott gefallen können, kann nicht das eine von Gott und das andere von uns kommen. Alles muss von Gott kommen. Er muss das Wollen in uns hineinlegen und das Vollbringen schenken. Damit sich keiner rühmen kann und sagen, ja, das habe ich jetzt fein gemacht. Gott schenkt beides, das Wollen und das Vollbringen bewirkt er in euch, damit ihr ihm wohlgefällt. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr euch als tadellos und lauter erweist, als unsträfliche Gotteskinder inmitten einer verkehrten und verdrehten Menschheit, unter der ihr wie helle Sterne in der Welt leuchtet. Haltet fest am Wort des Lebens, mir zum Ruhm auf den Tag Christi. Worum geht es hier? Es geht um Wollen, es geht um Vollbringen, es geht darum, dass Menschen den Bund mit Gott machen. Er hat ihn mit uns gemacht, auf Golgatha. Um Menschen, die in diesen Bund mit Gott einsteigen, die sich von Gott segnen, ansprechen, retten und dann zubereiten lassen. Aus Kolosser möchte ich lesen. Kolosser Kapitel 1, 9 bis 13. Hab keine Angst. Ich werde rechtzeitig schließen, aber das sind einfach so herrliche Worte Gottes, die zu unserer Auferbauung notwendig sind. Kolosser Kapitel 1, 9 bis 13. Deshalb hören auch wir seit dem Tage, an dem wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistgewirkten Weisheit und Einsicht erfüllt werden möchtet, damit ihr so, wie es des Herrn würdig ist, zu seinem völligen Wohlgefallen wandelt. Ja, möchtet ihr in jedem guten Werke Frucht bringen und in der Erkenntnis Gottes wachsen. Ihr könnt ja noch weiter lesen. Wir merken, worum es hier geht. Es geht darum, dass wir, die wir durch das einmalige Opfer Gott wohlgefällig gemacht wurden, auch in diesem göttlichen Wohlgefallen leben und wandeln. Dass Gottes Wohlgefallen nicht unterbrochen, nicht von uns genommen, sondern dass wir Gott wohlgefällig leben in dem Bewusstsein, erlöst worden zu sein, um mit Gott zu wandeln in Übereinstimmung seines Wortes. Ich lese noch weiter aus Kolosser, Kapitel 1, 21 und 22. Hier steht, auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlichen Sinnes in euren bösen Werken waret, jetzt aber hat er euch in seinem Fleischesleibe durch seinen Tod versöhnt, um euch als heilig, untadelig und unanklagbar vor ihm darzustellen. Haben wir das aufmerksam gehört? Wodurch sind wir heilig, untadelig, unanklagbar vor sein Angesicht gestellt worden? Ich lese es noch einmal. Jetzt aber hat er euch in seinem Fleischesleibe durch seinen Tod versöhnt, um euch als heilig, untadelig, unanklagbar vor ihm darzustellen. Das ist nicht nur göttliche Berufung und Bestimmung. Das ist göttliche Tatsache in deinem und in meinem Leben geworden. Wir sind erlöst durch das vollkommene Opfer, das auf Golgatha dargebracht wurde. Wir sind Gott wohlgefällig gemacht worden. Paulus führt es ja im Römerbrief aus, im 8. Kapitel, und schreibt, was uns denn scheiden könnte von der Liebe Gottes, ist seine Frage. Und die Antwort lautet, nichts, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes. Aber lasst mich euch aus Römer 8 von Vers 29 lesen. Ein Wort, das uns allen bekannt ist, aber wir wollen es heute im Glauben für uns in Anspruch nehmen. Denn die, welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Können wir Amen dazu sagen? Das ist göttliche Bestimmung. Und wer wird die göttliche Bestimmung abändern? Keine Macht. Weder in dieser noch in jener Welt. Denn die, welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Dieser sollte eben der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und die, welche er vorausbestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, denen hat er auch die Herrlichkeit verliehen. Amen. Das Amen war zu schwach. Da muss ein kräftiges Amen kommen. Gott macht keine halbe Sache. Wir mögen als Stückwerk etwas erkennen. Und Paulus sagt, unser Erkennen ist Stückwerk und so weiter. Aber was Gott tut, das ist wohlgetan. Das ist vollkommen. Jesus Christus, der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Lasst mich weiterlesen aus 1. Petrus und da aus dem 2. Kapitel. 1. Petrus, 2. Kapitel, Vers 9 und 10. 1. Petrus 2, Vers 9 und 10. Ihr dagegen seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, die heilige Volksgemeinschaft, das zum Eigentum erkorene Volk. Amen. Nicht, ihr werdet es einmal irgendwann, wenn alles gut geht, mit Hängen und Würgen erreichen, so einen Fuß noch ein wenig nach sich herziehen. Nein, ihr seid das auserwählte Geschlecht. Ihr seid die königliche Priesterschaft. Ihr seid die heilige Volksgemeinschaft. Ihr seid das zum Eigentum erkorene Volk. Und sollt die Tugenden dessen verkündigen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. Und jetzt verwendet Petrus das alttestamentlich-prophetische Wort aus Hosea und schreibt, euch, die ihr vordem ein Nichtvolk waret, jetzt aber das Volk Gottes seid, eins ohne Gottes Erbarmen, jetzt aber reich an Gottes Erbarmen. Das ist Evangelium. Das ist frohe Botschaft. Das ist Evangelium Jesu Christi. Und wer Gott in einer solchen Weise erlebt, der hat es in sich. Das darf man jetzt mal so formulieren. Manchmal sagt man ja von Menschen, in gewissen Hinsichten, der oder die hat es in sich. Und ihr wisst ja, was so gemeint ist. Aber hier sprechen wir von dem geistlichen Bereich. Wir haben Gott erlebt. Wir wissen, was Erlösung bedeutet. Wir sind vom Tode in das Leben hinübergenommen worden. Wir sind mit Christus gestorben. Wir sind mit ihm begraben worden. Und wir sind mit ihm auferstanden und in himmlische Örter versetzt worden. Eine herrliche Botschaft, die eigentlich alle Menschen annehmen sollten und auch glauben sollten. Ich möchte nochmal zu Galater 1 gehen. Galater 1, um das Wort wohlgefällig noch ein wenig näher zu beleuchten. Galater Kapitel 1, Vers 15. Als es aber dem, der mich von Mutterleibe an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefällig war, seinen Sohn in mir zu offenbaren, da hab ich das Evangelium von ihm unter den Heiden verkündigt und so weiter. Da es ihm wohlgefällig war, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Ihr Lieben, das muss so werden. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Nicht nur als Wunschtraum in unseren Köpfen oder irgendeiner nichtssagenden Formulierung, sondern wie geschrieben steht, auf dass Christus durch den Glauben Wohnung nehme in unseren Herzen. So wie Gott in Christus war, so ist Christus in der Gemeinde, in all seinen Gliedern. Lasst uns aus dem Galaterbrief, dem 3. Kapitel, Galater 3, Vers 8 lesen. Weil aber die Schrift voraussah, dass Gott die Völker um des Glaubens willen rechtfertigt, hat sie dem Abraham die Heilsverheißung im Voraus verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. Somit empfangen die, welche aus dem Glauben sind, den Segen zugleich mit dem gläubigen Abraham. Man muss unter der Verkündigung des Wortes das Hören der Predigt mit dem geistgewirkten Glauben verbinden. Dann kommt die Auswirkung in deiner Seele zustande. Wenn wir nur hören und der Sache vielleicht folgen, verstandesmäßig folgen, ohne einzusteigen, ohne ein Teil zu werden, ohne innerlich mitzugehen und einfach durch Offenbarung zu sehen, was Gott uns jetzt durch sein Wort vor Augen hält. Und in dem Moment, wo der Heilige Geist uns das, was so gepredigt wird, unter der Salbung des Geistes offenbart, dann geschieht's in deinem und in meinem Herzen. Dann ist es nicht mehr Beobachtung, dann ist es dein und mein persönliches Gotterleben. Und ich meine, dein muss es kommen. Paulus schrieb ja hier, als es aber dem, der mich von Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefällig war, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Wir müssen das Gleiche sagen können. Und da denke ich an Kolosser 3, uns allen sehr bekannt. Wenn Christus in unserem Leben offenbar werden wird, dann werden auch wir mit ihm zusammen offenbar werden in der Herrlichkeit. Wenn er nur irgendwo ist, aber nicht offenbar werden kann, dann bringt es nicht viel. Er möchte sich offenbaren. Ja, die Kraft Gottes soll in den Schwachen mächtig sein. Es kommt ja nicht so sehr auf das Gefäß an, sondern auf den Inhalt, der in dem Gefäß ist. Hier schreibt Paulus, weil aber die Schrift voraussah, dass Gott die Menschen aus den Völkern um des Glaubens willen rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham die Heilsverheißung im Voraus verkündigen lassen. Was war es? Ehe das Gesetz kam, gab Gott die Verheißung. 430 Jahre vor dem Gesetz gab es schon die Verheißung. Aber Gott hat es so gefügt, dass er das Gesetz gegeben hat, damit der gefallene Mensch sich überpacken, erwischen konnte in seinen Übertretungen Gott gegenüber. Hätte Gott das Gesetz nicht gegeben, hätten wir nie die Möglichkeit gehabt, überhaupt auch nur eine Übertretung festzustellen. Gott musste das Gesetz geben, um dem Menschen, dem gefallenen Menschen, seine Übertretungen vor Augen führen zu können, um dann ihn rechtmäßig zu verurteilen, um ihn dann auch glorreich und herrlich freisprechen zu können durch das ein für alle Mal vollbrachte Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha. Deshalb schreibt Paulus, das Gesetz ist geistlich, es ist heilig und gut, wenn es richtig angewandt wird, nämlich uns von unserer Übertretung zu überführen. Wenn aber Gesetzesmenschen kommen, um euch Gesetze aufzubürden, dann könnt ihr sie wieder durch die offene Tür zurückschicken. Der Geist Gottes überführt uns aufgrund des Gesetzes Gottes. Ich könnte aus Galater 3 von Vers 1, besonders Vers 2 lesen, aber das könnt ihr ja alle auch. Wollen wir diesen Gedanken fortführen? Gott hat durch Golgatha die Menschheit aus dem Fall herausgehoben. Da war vor kurzem ein praktischer Arzt, der mich um ein Gespräch bat. Und er hatte zwei Fragen, eine aus 1. Mose 4, die war relativ einfach. Und die zweite, die ging um die Gottheit Jesu Christi. Und er wollte darauf bestehen, dass Gott das eine getan hat und von Maria kam das andere. Und so ist Christus in die Menschheit gekommen. Und es fuhr wie ein Blitz durch mich. Wenn das so gewesen wäre, dann wäre er ja ein Bestandteil der gefallenen Schöpfung geworden und hätte die gefallene Schöpfung aus dem Fall nicht herausheben und erlösen können. Beides kam von Gott. Und daher in der Heiligen Schrift das Wort eingeboren. Jesus Christus ist der eingeborene Sohn Gottes. Eingeborene Sohn Gottes. Und deshalb konnte er uns aus dem Fall herausheben und uns zu Söhnen und Töchtern Gottes wieder machen und in den paradiesischen Zustand ja wieder zurückversetzen. Nun mag jemand sagen, uns geht es noch so elend, wir werden älter, Ungerechtigkeit ist auf Erden, es gibt Arme und Reiche, meistens sind die Reichen gesund, die Armen krank. Und ihr wisst ja, wie es geht. Im Volksmunde sagt man schon, lieber reich und gesund als arm und krank. Aber wie war es in den Tagen Jesu? Der Herr sagte, die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Den Armen wird das Evangelium gepredigt. Und niemand nehme daran Anstoß. Abraham war ja ein schrecklich reicher Mann. Und David war ein Multimillionär, wenn man liest, was er alles hatte. Das ist ja unvorstellbar. Es gab Männer Gottes, die reich waren. Aber so von Neureichen, dann geht's in Erfüllung. Eher wird ein Kamel durch ein Nadelöhr gehen, als dass ein Reicher, der am Reichtum festhält, in das Reich Gottes eingehen kann. Wenn wir aber einsehen, dass irdische Dinge uns nur im Wege stehen und sie beiseite schieben und sagen, Herr, ich komme zu dir, und zwar so, wie ich bin, dann können beide, arm und reich, kommen und Gott in gleicher Weise erleben. Lasst mich aus Galater 4 weiterlesen. Galater Kapitel 4 von Vers 4 bis 7. Als aber die Erfüllung der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, der von einem Weibe geboren und dem Gesetz unterworfen wurde. Er sollte die unter dem Gesetz Stehenden loskaufen, damit wir die Einsetzung in die Sohnschaft erlangten. Habt ihr es mitgelesen? Habt ihr es mitgehört? Damit wir die Einsetzung in die Sohnschaft erlangten. Haben wir sie bekommen? Sind wir eingesetzt worden? War er der Erstgeborene? Hat das also seine Richtigkeit? Hundertprozentig. Unser Gott hält, was er verspricht. Gott hat in Christus den Anfang einer neuen göttlichen Schöpfung gemacht. Christus, der Erstgeborene, durch göttliche Zeugung. Und wir sind nach seinem Bilde ebenfalls gezeugt durch denselben Geist aus dem gleichen Worte. Deshalb schreibt Paulus in Epheser 5, Fleisch von seinem Fleisch und Gebein von seinem Gebein. Er sollte die unter dem Gesetz Stehenden loskaufen. Hat er es getan? Amen! Er hat es getan. Vielleicht soll ich euch auch das noch lesen aus Galater 3. Galater 3, Vers 13. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes dadurch losgekauft, dass er für uns zum Fluch geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Er wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm der Gerechtigkeit Gottes teilhaftig würden. Ich lese weiter aus Galater 4 von Vers 6. Weil ihr jetzt aber Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, Abba, Vater. Seht ihr, als erstes muss der Heilige Geist in der ganzen Fülle auf Christus in seinem irdischen Fleischesleibe herabkommen, um den Anspruch auf diesen Leib zu stellen, damit dieser Leib, der ja immer älter wurde, wie viele wissen, dass Christus dem Fleisch nach, einmal war er 8 Tage, einmal 12 Jahre, mit 30 begann er zu predigen. Und als die Leute ihn sahen, sprachen sie, dieser Mann ist noch keine 50 und der will Abraham gesehen haben. Irdisch ist er älter geworden. Dem Geiste nach war er Herr, ist und bleibt Herr. Aber irdisch war sein Leib dem, was wir auf Erden erleben, unterworfen. Und jetzt kam der Geist, um diesen irdischen Leib in Beschlag zu nehmen, den Anspruch auf die Verwandlung, ja auf die Unsterblichkeit zu stellen. In der gleichen Weise muss derselbe Geist Gottes, der in Christus war, in uns sein, um unsere sterblichen Leibe dann auch lebendig machen zu können und in die Unsterblichkeit zu verwandeln. Ich lese hier noch weiter in Vers 7. Mithin bist du kein Knecht mehr, sondern ein Sohn. Bist du aber ein Sohn, so bist du auch ein Erbe durch Gott. Wir könnten noch eine ganze Anzahl Schriftstellen lesen. Nun sind wir Kinder Gottes, schreibt Johannes in seinem Brief. Noch ist es nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wenn es aber offenbar werden wird, dann werden wir ihm gleich sein. Habt ihr das alles schon gelesen? Ihr könnt es nachlesen, 1. Johannes, Kapitel 3 von Vers 1. Sehet, welch eine große Liebe uns der Vater dadurch erwiesen hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Johannes Evangelium 1. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben. Glaube an den Namen des Herrn Jesus Christus und du sollst selig werden. Das ist absolut notwendig. Es gibt ja viele, die glauben an Gott, sie glauben an ein höheres Wesen oder an irgendeine Macht, ob sie die Bezeichnung Schöpfer oder was immer sie wählen oder auch nicht wählen mögen. Aber das bleibt dann verschwommen. Es wird ganz anders, wenn wir Jesus Christus vor Augen haben. Dann ist nichts mehr verschwommen. Dann haben wir hier auf dieser Erde Immanuel vor Augen. Gott mit uns. Amen. Amen. Nichts Verschwommenes im ganzen Welt als sich irgendwo Verlierendes und Findendes, sondern die ganze Fülle der Gottheit wohnt in ihm, leibhaftig. Und ihr besitzt die ganze Fülle in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und jeder Gewalt ist. Nichts Verschwommenes mehr. Gott geoffenbart in Menschengestalt. Der Vater geoffenbart im Sohne hat die Welt mit sich selber versöhnt und uns in die Sohnschaft hineingestellt in seinem Sohne Jesus Christus. Amen. Er hat's getan. So gewiss Golgatha geschehen ist, so gewiss ist auch das vollbracht. Nun haben wir Taufe wie angekündigt und es sind nur noch etwa 10 Minuten, die ich zur Verfügung habe, um darüber kurz zu sprechen. Als erstes möchten wir aus der Heiligen Schrift lesen, möglichst nur lesen und wenig sagen, damit alle wissen, was wir lesen, ist Gottes Wort. Aber auch Gottes Wort muss richtig verstanden werden. Wenn ich so an die neuen Übersetzungen denke, an die neuen Bibelübersetzungen, dann kann einem ab und zu doch irgendwie anders zumute werden. Während in vergangenen Jahrhunderten die Übersetzer aus Mangel an Sprachkenntnis der einen und der anderen Sprache nicht ganz und nicht immer imstande waren, das passende Wort zu finden, aber Gottesfurcht hatten und wir eine schöne Bibel haben, gibt es heute Menschen, die keine Gottesfurcht mehr haben. Speziell die neue Weltübersetzung. Ja, es ist nicht zu fassen. Ich habe am Mittwochabend hier ja auf eine Sache kurz Bezug genommen. Aber ich dachte sogar an die, man darf ja keinen Mitnamen nennen, aber es gibt ja irgendeine Organisation, die ihre eigene Bibelübersetzung hat. Und da liest ihr nicht wie in eurer Bibel, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Da liest ihr, wahrlich, wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradiese sein. Schon ein orthografischer Fehler kann den gesamten Sinn auf den Kopf stellen. Nicht nur, dass wir Heilige Schrift haben, sondern dass wir Heiligen Geist haben, der uns die Heilige Schrift offenbart. Und in derselben Übersetzung, habe ich mit eigenen Augen nachgelesen, da steht im Johannesevangelium im 1. Kapitel, nicht wie bei uns, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und da steht, und es war ein Gott. Und das Wort war ein Gott, also ein anderer Gott außer dem einen Gott. Es gibt, wie eben schon gesagt, Menschen, die es auf sich zurecht biegen wollen. Und ob es dabei bricht oder nicht, spielt keine Rolle. Die Furcht Gottes ist von den Menschen gewichen. Man möchte, und das ist ja die Bestrebung in der gesamten christlichen und anderen Welt, alles so in eine Einheit zusammenfassen. Man möchte nicht, dass mehrere Strömungen sind, man möchte möglichst eine. Und dieser eine will dann der Chef sein über das Ganze. Aber Gott hat eine Gemeinde und in dieser seiner Gemeinde ist der Herr das Haupt.
Amen.
Da ist von einem Oberhaupt, das irgendwo sitzen soll, wahrlich keine Rede. Ich habe mir vorgenommen, Gott nicht zu lästern. Wenn ich in dem Buch, das Anfang des kommenden Jahres irgendwann herauskommen wird, schreiben werde, dann werde ich die Formulierung Heiliger Vater nur auf Gott anbinden. Auf den anderen werde ich das H weglassen und einfach Heiliger Vater schreiben. Und das wird zutreffen. Das wird ganz genau zutreffen und ich mache mir da keine Sorgen. Es muss einen Menschen geben, der von Gott dazu bestimmt ist, die Wahrheit in der kritischsten Stunde der gesamten Menschheits- und Weltgeschichte auf den Leuchter zu stellen. Und wem die Hosen flattern, der gehe nach Hause. Gott braucht Menschen, die Mut haben. In den Tagen Josuas war es doch auch so. Da hat Luther ganz trefflich übersetzt. Vielleicht nicht so den Kern treffen, aber dennoch trefflich. Er sagte da, wer blöd ist, der gehe nach Hause. Und damit meint er, also wer mutlos ist, wer also kein Dings hat, der gehe nach Hause. Aber wer Mut hat, der bleibe hier und der lege Hand ans Werk. Wozu ist uns Gottes Wort durch eine göttliche Sendung in seinem Original umfassend und tief geoffenbart worden? Doch gewiss, aus dem Grunde, damit wir es auf den Leuchter stellen. Und eines Tages, ja sicher, werde ich vielleicht in die Wüste gehen müssen, aber das macht nichts. Die Leute sollen wissen, dass ein Prophet in dieser Generation war und dass eine prophetische Botschaft ist und dass Gott immer noch Gott ist. Und dass Wahrheit unteilbar ist. Verzeihung, ich wollte ja von der Taufe sprechen. Jetzt haben wir jemand anders getauft. Matthäus 28, hier heißt es, darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern, tauft sie auf den Namen, bitte Einzahl, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nicht dreimal auf den Namen des Vaters, auf den Namen des Sohnes, auf den Namen des Heiligen Geistes, so nicht. Und taufet sie einmal auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was sagte Jesus? Ich bin im Namen meines Vaters gekommen. Mich nehmt ihr nicht an. Wenn aber ein anderer in seinem Namen kommen wird, den werdet ihr aufnehmen. Der Name des Vaters und des Sohnes ist der gleiche Name. Mein Vater hieß schon Frank und ich werde sicherlich Frank heißen. Und so geht es uns allen. Die Namen erben wir, ja, ich könnte sie vorlesen, aus dem Hebräerbrief, wahrscheinlich erstes Kapitel, dass unser Herr den Namen als Erbteil mitbekommen hat. Ich möchte es lesen, damit ihr es wisst. Hebräer Kapitel 1, Vers 4. Und ist dadurch umso viel größer geworden als die Engel, wie der Name, den er als Erbteil erhalten hat, den ihrigen überragt. Der Name Jesus heißt ja, wie wir alle wissen, Yahshua. Jahwe ist Retter. Und die griechische Form Jesus ändert an dieser göttlichen Tatsache nichts. Du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Sein Volk, er, der Herr, wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Ich brauche darüber wahrscheinlich nicht mehr viel sagen. Es hat sich bereits herumgesprochen, dass im gesamten Urchristentum, in Jerusalem, in Samarien, in Ephesus, wo immer getauft wurde, ist auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft worden. Denn das ist der Name, in dem sich Gott zu unserem Heil im Neuen Testament geoffenbart hat. Der Bundesname Gottes des Herrn im Alten Testament war Jahwe. Der Bundesname Gottes des Herrn im Neuen Testament ist Jesus. Und es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben worden, in dem sie selig werden können, als der Name Jesus. Ich möchte es euch vorlesen aus dem Philipperbrief, müsste es eigentlich sein, Moment mal, wo steht alles, was ihr in Worten oder Werken tut, das tut alles im Namen Jesu Christi. Irgendwo Vers 17 müsste sein. Kolosser 3, Vers 17. Kolosser 3, Vers 17. Und alles, was ihr mit Worten oder Werken tun mögt, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Auch die Taufe. Ich lese es euch vor aus Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 38. Da antwortete ihnen Petrus, tut Buße und lasst euch ein jeder auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ich lese aus Apostelgeschichte, dem 8. Kapitel, Vers 16. Denn dieser war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren lediglich auf den Namen des Herrn Jesus getauft worden. Aus dem 10. Kapitel, Apostelgeschichte, Kapitel 10, hier steht geschrieben, so ordnete er denn an, dass sie im Namen Jesu Christi getauft würden. Apostelgeschichte 19, alles soll ja auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen bestehen. Apostelgeschichte 19, Vers 5. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Soll ich noch mehr lesen? Das ist die Lehre der Apostel. Und die Gemeinde blieb, wie wir es lesen, in Apostelgeschichte 2, 42, in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Nun mag jemand sagen, ja, ist der Unterschied wirklich so himmelhoch? Ist das eine falsch und das andere richtig? Oder könnte vielleicht doch beides halb richtig und halb falsch sein? Oder was haben wir zu tun? Die Frage ist berechtigt, weil eben die Leute seit dem 4. Jahrhundert die Apostellehre verloren hatten und griechische Philosophie hineinkam und man die Dinge nicht mehr durch Offenbarung gesehen hat, noch verstand, geschweige praktizierte. Und so ist ja alles, was vorher Offenbarung war, eingehüllt worden in die 1000 Jahre des dunklen Zeitalters, genannt Mittelzeitalter. Und was war es? Und das mache ich allen, die danach kamen, zum Vorwurf, dass sie nicht zum Original der Heiligen Schrift zurückgegangen sind. Sie setzen sich mit den Lehren der römischen Kirche auseinander anstatt tief zu graben und zur Bibel zu gehen und den Vergleich mit der Bibel, mit der Lehre der Apostel und Propheten anzustreben, hat man da versucht, die Dinge ein wenig um das Korn zu nehmen, ohne den Weg bis zur Bibel zurückzugehen. Nun leben wir aber am Ende der Tage. Und dieses Zeitalter ist nicht eine Reformation, sondern eine Wiedererstattung alles dessen, so wie es am Anfang war. Jetzt wird nicht reformiert, jetzt wird nicht hier auf den Strauch und dort geschlagen, jetzt wird die Bibel aufgeschlagen. Und durch Offenbarung sehen wir, was die Apostel sahen. Wir tun, wie sie taten. Wir taufen, wie sie getauft haben. Auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Ihr wisst, und wir machen uns darüber keineswegs lächerlich, aber es ist eine so gefährliche Sache. Gerade was diese Formel betrifft, wenn man weiß, dass in der Formel besprochen wird, Tischrücken, Pendeln, Karten lesen, alles wird gemacht in der Formel, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich habe es euch hier ja gesagt, als mir der Mann, der in die Freimaurerloge eintrat, ganz erregt einfach sagte, war ja drüben, also über den Teich, war nicht in Europa, und in Englisch und Amerikanisch geht ja alles per Du. Und ich nenne es mal auch jetzt mal Du. Er sagte, Du, das ist eine Sache, die kann ich nicht begreifen. Ich habe solche Mühe, an die Trinität zu glauben. Und ohne, dass ich Zeugnis gegeben habe, ich habe ihn gerade 10 Minuten gesehen gehabt. Und wir kamen ins Gespräch in einem Hotel. Und er sagt, ich habe solch eine Mühe, an die Trinität zu glauben. Aber stell dir vor, als ich in die Freimaurerloge eintrat, musste ich einfach die Formel wiederholen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, ich denke, mich tritt ein Pferd. Das ist eine Formel, die wird überall verwendet. Und ihr seht die Amtsträger, damit geht das alles los. Damit geht das los. Aber da, wo es dort losgeht, hört es bei uns auf. Da hört es bei uns auf. Deshalb ist die ganze Sache doch bezaubert. Bis hin zum Spiritismus. Anrufen der Toten oder Verstorbenen, die zu Heiligen erklärt worden sind. Paulus kannte keine verstorbenen Heiligen. Er kannte aber lebende Heilige. Und schrieb, ich schreibe an die Geliebten und Heiligen, an all die Gemeinden. Wartet auf, bis aufgeräumt wird. Ich kann nicht anders. Gott, helfe mir. Gott, helfe mir. Es muss Ordnung gemacht werden vor dem Kommen des Herrn. Die Menschen haben ein Recht darauf, die Wahrheit zu hören. Ob sie sie annehmen, das ist eine andere Sache. Lasst euch alle, die ihr in der Formel getauft worden seid, was eine römische Taufe ist, ihr könnt es im Katechismus nachlesen. Ihr könnt es in aller Literatur nachlesen. Die römische Kirche nimmt nur solche Leute auf, die mit der gleichen Formel getauft worden sind. Habt ihr das gewusst? Wenn ihr dort Glied werden wolltet, geht gar nicht. Geht gar nicht. Ihr müsst mit der römischen Taufe getauft worden sein. In der Formel, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Warum gehen denn alle zurück? Früher, ich schaue jetzt gerade auf unseren geliebten Bruder aus der Baptistengemeinde, zu Zeiten der Erweckung waren alle Absplitterungen Sekten. Die böhmischen Brüder hier, die Hussiten dort, die Lutheraner da, die mit Wycliffe da, die mit Erasmus dort, alles waren Sekten. Jawohl, zu ihrer Zeit. Und dann wurden sie verfolgt. Was hat man mit John Wesley gemacht? Mit verfaulten Eiern beworfen. Der Mann hatte so schwer, dass er nach Amerika rüber ist. Und heute gibt es die evangelisch-methodistische Kirche. Alles hoch in Ehren. Alle kehren in den Mutterschoß wieder zurück, weil sie ihre Wurzeln darin haben, nie ganz herausgenommen worden sind. Aber die Heilige Schrift sagt, ihr mein Volk, kommet heraus, sondert euch ab, rühret nichts Unreines an. Dann sollt ihr meine Söhne und meine Töchter sein. Und dann werde ich euer Gott sein, spricht der Herr. Wer will eine solche Botschaft hören? Ach, heute ein wenig Charismatik hier und ein wenig Nachschub dort, überall etwas. Nein, es gibt Menschen auf Erden, die bereit sind, den ganzen Weg mit Gott zu gehen. Und ich richte mich besonders an unsere geliebten Freunde aus Rumänien. Sollten unter euch noch solche sein, die noch nicht biblisch durch einmaliges Untertauchen auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft worden sind, dann ist das heute eure Gelegenheit. Die Sonne scheint, Taufkleidung ist genügend da, Bruder Kier ist auch da, der taufen wird. Und so könnt ihr heute und natürlich wir alle, ihr, die ihr zu Besuch seid, wer immer biblisch getauft werden möchte, dazu habt ihr heute eine Gelegenheit. Ganz zum Schluss lese ich euch nur noch eine Bibelstelle, damit ihr wisst, dass es nicht zwei oder drei Taufen geben kann, sondern wirklich nach der Heiligen Schrift nur eine. Und ich lese aus Epheser Kapitel 4, den 4. und den 5. Vers. Ein Leib und ein Geist, wie ihr ja auch bei eurer Berufung aufgrund einer Hoffnung berufen worden seid. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Nicht zwei, drei, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Der eine Herr heißt Jesus Christus. Und die eine Taufe geschieht auf den Namen des einen Herrn Jesus Christus. Amen. 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 Alles Volk sage nochmal Amen. Amen. Denn es ist wahr, es stimmt. Es ist göttliche, reine Wahrheit. Niemand kränke sich darüber. Alle mögen dem Herrn dafür danken. Dazu stehen wir jetzt auf. Bruder Russ, würdest du kommen und mit uns beten?
Himmlischer Vater,
mein Gott,
wir danken dir gemeinsam
mein Gott,
für das kostbare und heilige Gotteswort,
mein Herr,
das du auch heute Morgen an uns alle hast ergehen lassen. Herr, möge Gnade vor Recht ergehen, mögen Menschen darüber nachdenken, ob sie recht getauft sind, ob sie den Namen des Herrn angenommen haben oder ob sie in einer Formel hineingetauft worden sind. Treuer Gott, wir bitten dich jetzt, schenk Gnade zu dieser Taufhandlung. Lass uns, Herr, dein Wort befolgen, solange es heute noch heißt. Hilf uns, Herr, dann ist uns geholfen, o Herr. Segne, o Gott, dann sind wir gesegnet. Schenk Gnade, Herr, jetzt, wenn dein Volk, Herr, sich versammelt am Wasser. Schenk Gnade, die sich taufen lassen möchten, Herr. Treuer Gott, wir bitten dich, hilf uns in Jesu heiligem Namen. Amen.